You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit ein herzliches Willkommen zu den Antifa-Nachrichten vom 29. August 2024. Heute geht es unter anderem um die Reihe 78 in Halle, Mädchenschaften in Österreich und um die nicht abreißende rechte Mobilmachung vor und während CSDs in ganz Deutschland. Im Anschluss unternehmen wir eine für die Antifa-Nachrichten eher untypische Reise ins Jahr 1935 und widmen uns dem Angriff der SA auf das Herwegbad in Mannheim. Im Anschluss hören wir dann wieder die Opfer rechter Gewalt und geben euch in üblicher Antifa-Nachrichtenmanier einige Veranstaltungstipps. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Klage der Thüringer AfD gegen den Verfassungsschutz abgewiesen. Nachdem die AfD Thüringen zuvor gegen Passagen des Verfassungsschutzberichts 2021 geklagt hatte, wurde diese nun vom Verwaltungsgericht Weimar abgewiesen. Der Verfassungsbericht stufte seinerzeit die AfD Thüringen als gesichert rechtsextrem ein. Konkret ging es bei der Klage um die Streichung und Richtigstellung dreier Passagen. Bei den drei Passagen handelte es sich um Aussagen von Björn Höcke und AfD-Co-Landessprecher Stefan Möller, welche im Verfassungsbericht als Islamfeindschaft, Verstöße gegen die Menschenwürde, Angriffe auf das Rechtsstaatsprinzip und Geschichtsrevisionismus eingestuft wurden. Während die Thüringer AfD dies offensichtlich anders sieht, stuft der zuständige Richter die Aussagen als zutreffend wiedergegeben ein und gibt an, dass ihre Interpretation nicht den gebotenen Rahmen übersteige. So fehlten in einem Post der AfD zum Volkstrauertag die Opfer des Holocausts in einer Aufzählung der Opfer der Weltkriege, was das Gericht durchaus als geschichtsrevisionistisch einstufte. Immer wieder versucht die AfD, gegen Einstufungen des Bundesverfassungsgerichts vorzugehen. 1. Mai wies das Oberlandesgericht Münster eine Klage der AfD ab und bestätigte die Einstufung des AfD-Bundesverbands als rechtsextremer Verdachtsfall. Auch im aktuellen Fall plant die AfD Thüringen, das Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar nicht zu akzeptieren und in die nächste Instanz zu gehen. 62-jähriger Klimaaktivist zu 2 Jahren Haft verurteilt. Immer wieder hat die letzte Generation in ihren Klimaprotesten auf sich aufmerksam gemacht. Nun fällte das Amtsgericht Berlin-Tiergarten ein mehr als hartes Urteil und verurteilte einen 62-Jährigen zu 1 Jahr und 10 Monaten Haft ohne Bewährung. Laut Gericht wurden insgesamt 40 Fälle abgeurteilt und der 62-Jährige wurde wegen Nötigung bzw. versuchter Nötigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Ein Urteil, das fast schon an ein Exempel erinnert, denn bisher ist es das härteste bekannte Urteil, welches gegen eine Teilnehmerin einer Sitzblockade der letzten Generation verhängt wurde. Letztere kündigte bereits an, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Rechte Mobilmachungen und Zwischenfälle bei CSDs setzen sich fort. Am vergangenen Wochenende fanden wieder mehrere CSDs statt, unter anderem in Krefeld, Magdeburg, Jena, Plauen, Münster und Bremen. In Magdeburg erschienen 2.500 Menschen, in Plauen 430 und in Bremen sogar 23.000 TeilnehmerInnen. In Jena blieb man mit 1.700 TeilnehmerInnen unterhalb der erwarteten 5.000. Als Grund wird angenommen, dass viele vor allem die CSDs in Magdeburg und Plauen unterstützen wollten, denn dort waren im Vorfeld Mobilmachungen von rechts angekündigt worden. Doch auch in anderen Städten kam es zu rechten Gegenprotesten, welche mehr an einen Einschüchterungsversuch als eine tatsächliche Gegendemonstration erinnerten. Während und vor den CSDs kam es immer wieder zu Zwischenfällen in Form von Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber TeilnehmerInnen und PolizistInnen, ebenso ausländerfeindliche Parolen, so zum Beispiel in Plauen. In Magdeburg kam es im Vorfeld zu einer Gegendemo mit 250 TeilnehmerInnen in der Neustadt. Beim CSD selbst blieb, laut der Polizei, alles weitestgehend friedlich. Kleinere Störaktionen blieben die Ausnahme. Auch in Bremen konnte der CSD überwiegend friedlich abgehalten werden. Dennoch kam es zu queerfeindlichen Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber TeilnehmerInnen und PolizeibeamtInnen. In Plauen dagegen ereigneten sich im Vorfeld und währenddessen größere Zwischenfälle. So wurde eine 62-jährige Frau in den Räumlichkeiten des Colorido-Vereins bedroht. Bei den TäterInnen handelt es sich mutmaßlich um eine Gruppe aus 5 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16. Der Verein setzt sich seit Jahren für die Förderung von Demokratie und gegen Rassismus ein. Bei der parallel stattfindenden Rechtmobilisierung wurde seitens der Polizei eine Gefahrenprognose erstellt, woraufhin beschlossen wurde, dass der CSD und die vermeintliche Gegendemo auf unterschiedlichen Routen laufen sollten. Die Mobilisierung in Plauen war unter dem gleichen Titel wie schon bei den CSDs in Bautzen und Leipzig angemeldet worden. Beim CSD in Bautzen, welcher bereits am 10. August stattfand, musste sogar die geplante Aftershow-Party aufgrund einer erhöhten Gefahrenlage abgesagt werden. Steven von Chronik LE beschreibt, aus welchen TeilnehmerInnen sich die rechtsradikalen Gegendemos bzw. Mobilmachungen zusammensetzen.
Sehr spannend fand ich, habe mir das in Leipzig sehr detailliert und sehr lange angeguckt, dass die Teilnehmenden sehr jung sind. Also ich habe mir sehr viele rechte Straßenproteste angeguckt und das ist was, was mir tatsächlich aufgefallen ist, was es bei anderen Demonstrationen, sei es jetzt gegen Geflüchtete, sei es jetzt während der Corona-Pandemie Demonstrationen, dass es in dem Fall so nicht gab. Also das heißt, die Teilnehmenden gegen die CSDs, jetzt in Bautzen und auch in Leipzig, sind im Altersdurchschnitt wesentlich jünger als bei all diesen anderen Demonstrationen. In Leipzig hat die Polizei ja relativ viele Personen oder alle Personen, die da angereist sind, erstmal festgesetzt und dann auch kontrolliert. Und von den 350 bis 400 Teilnehmenden waren das 160 Jugendliche, also Personen bis 18 Jahre und 4 Kinder, das heißt bis 14 Jahre. Also knapp die Hälfte der Personen war minderjährig. Das finde ich schon nochmal einen sehr eklatant und sozusagen sehr bemerkenswert, weil das, glaube ich, ein sehr großer Unterschied zu vielen anderen extrem rechten Demonstrationen ist. Wer mobilisiert da, wer wird da angesprochen? Genau, tatsächlich sehr junge Leute und die Mobilisierung läuft vor allen Dingen über soziale Medien, über Telegram, über TikTok, wo sowohl sehr klar extrem rechte Gruppen dazu aufrufen, du hast die Elbland-Revolte genannt, eine neonazistische Gruppierung aus Dresden, die massiv nach Bautzen mobilisiert haben. Es gibt aber auch andere Strukturen, in Leipzig war das zum Beispiel der Active Club, der sozusagen maßgeblich mit mobilisiert hat, aber sozusagen auch neonazistische, extrem rechte Einzelpersonen, die dann ein kleines TikTok-Video machen oder das sozusagen nochmal irgendwo teilen in ihren sozialen Medien, dazu aufrufen, sich zu beteiligen und mit in die entsprechende Stadt zu reisen und dort vor Ort zu demonstrieren. Also ich glaube, sozusagen so eine Mischung aus tatsächlich organisierten Neonazis und Personen, die noch nicht so klar oder stark in Strukturen drin sind. Nichtsdestotrotz haben die natürlich ein Weltbild und eine Vorstellung davon, wie genau sie zu diesen Themen stehen und deswegen reisen sie sozusagen an und wollen dagegen protestieren.
Doch der Blick sollte sich nicht nur auf vergangene CSDs richten, sondern auch auf jene, die noch in der Zukunft liegen. Darunter auch Zwickau und Zeitz, jeweils am 31. August. Ähnlich wie bei zuvorigen CSDs werden auch hier rechtsradikale Mobilisierungen erwartet. Erik organisiert den Christopher Street Day in Zeitz mit und beschreibt die Sicherheitslage vor der Veranstaltung.
Wir haben in diesem Jahr eine konkrete Bedrohung durch den Dritten Weg, der eine Gegendemonstration angemeldet hat und auch weitere rechtsextreme Gruppen mobilisieren, leider nach Zeitz. Bautzen, Magdeburg und andere CSDs haben in diesem Jahr schon gezeigt, wie gefährlich die Lage für queere Menschen ist. Und gerade auf dem Land, auch Weißenfels, also die erste Ausgabe des CSD Burgenlandkreis im letzten Jahr, war bundesweit und auch darüber hinaus in den Schlagzeilen, weil es Angriffe gab. Und wir hoffen, dass es natürlich friedlich bleibt in diesem Jahr. Wir stehen auch in deutlich besserem Austausch mit der Polizei. Aber gerade deshalb kommt es auf jede einzelne Person an, die anreist. Ab 11.45 Uhr wird es eine gemeinsame Zubringer-Demo geben zum Altmarkt, also der Veranstaltungsfläche in Zeitz, damit wir alle Teilnehmenden sicher vom Zeitzer Bahnhof zum CSD begleiten können und niemand zu Schaden kommt.
So Erik vom Orga-Team des CSD Zeitz. Abschließend wirbt er für die Anreise von außerhalb und erklärt, wieso die Unterstützung von queeren Menschen auf dem Land so wichtig ist.
Sie sind nicht nur in der Unterzahl, sondern sie sind auch massiv bedroht. Nicht nur Personen, die äußerlich queer wirken und es sind, sondern auch bei kleineren Sachen wie Personen, die Nagellack tragen oder so. Selbst die sind hier in massiver Gefahr. Und wir fordern daher auch Menschen aus größeren Städten auf, lasst die Queers im Hinterland bitte nicht allein, denn nur eine starke Demo zum CSD wird zeigen, dass auch die queeren Minderheiten im ländlichen Raum Unterstützung erfahren, denn wir rechnen eben mit einer starken rechten Gegendemo und es wäre fatal, wenn man da in der Unterzahl ist oder nicht geschlossen als Community beisammen steht.
Solltet ihr also am 31. August Zeit haben, wird um eure Unterstützung beim CSD in Zeitz oder Zwickau gebeten. Denn besonders in ländlichen Räumen, aber auch kleineren Städten sind queere Menschen immer wieder von Anfeindungen und Übergriffen bedroht. Auf dem Instagram-Account CSD Burgenlandkreis findet ihr nähere Angaben zur Anreise nach Zeitz mit dem Bus aus den umliegenden Städten und Gemeinden. Solltet ihr euch allerdings nicht in der Nähe aufhalten, könnt ihr euch natürlich auch an CSDs in anderen Städten und Gemeinden beteiligen. So findet am 30. August der CSD in Groß-Gerau statt und am 31. August neben Zeitz und Zwickau auch in Ingolstadt, Kaufbeuren im Allgäu, Gotha und Luzern. Neuer Stadtrat will Verkauf der Rheilstraße 78 an linkes Projekt rückgängig machen. Erst vor 2,5 Monaten wurde im Finanzausschuss beschlossen, dass die Rheilstraße 78 an das Projekt Rheil 78 verkauft werden soll. Doch durch den neu gewählten Stadtrat herrschen nun auch neue Mehrheitsverhältnisse. Infolgedessen beantragte die CDU, den Verkauf wieder rückgängig zu machen. Begründet wird der Antrag damit, dass das Objekt angeblich unter Wert verkauft wurde. Auch heißt es in einer vorverurteilenden Begründung der CDU, dass das Grundstück verfallen würde, wenn es in den Besitz des Projekts Rheil 78 übergehen sollte. Diese bezeichnet die angeblichen Gründe, welche die CDU vorweist, als politisch motivierten Vorwand, um das linke Projekt aus dem Weg zu schaffen. Als Grund vermuten sie, dass Teile der Rheil 78 schon länger ein Dorn im Auge der CDU seien. Doch nicht nur die Begründungen stehen im Vordergrund der Kritik. Das linke Projekt kritisiert außerdem den Zeitpunkt, zu dem der Antrag gestellt wurde. Man finde es alarmierend, dass die CDU nur wenige Wochen nach der Stadtratswahl mit der rechtsradikalen AfD zusammenarbeite, um eine demokratische Entscheidung des Stadtrats schnellstmöglich zu revidieren. Dementsprechend fordert die Rheil 78 die CDU auf, den Antrag umgehend zurückzuziehen, um VerfassungsfeindInnen nicht weiterhin in die Karten zu spielen. Damenverbindungen wehren sich gegen österreichische Mädelschaften. Vom 13. bis 15. September findet in Schweinfurt das 33. Damenverbindungstreffen, kurz DVT, statt. Im Vorfeld stellten 5 Damenverbindungen einen Antrag, welcher den Ausschluss von 4 Mädelschaften forderte. Darunter die Wiener Akademische Mädelschaft Nike, die Wiener Akademische Mädelschaft Freya sowie die Penale Mädelschaft Sigrid zu Wien, als auch die Akademische Mädelschaft Iduna zu Linz. Auf 14 Seiten des Dokuments wird eindrucksvoll gezeigt, dass die 4 genannten Korporationen ihre nationalsozialistische Gesinnung offen zur Schau stellen. Doch fordern die 5 Damenverbindungen in ihrem Antrag mit dem Namen Gemeinsam gegen Extremismus nicht nur den Ausschluss der Mädelschaften, sondern auch Maßnahmen im Kampf gegen rechtsradikale Bünde, die über die bisherige Abgrenzung von extremistischen Ideologien hinausgeht. Ihre zentralen Forderungen sind erstens das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Ablehnung von jeglichem Extremismus, insbesondere von Rassismus und völkisch-nationalen Ideologien. Zweitens keine weiteren Einladungen von Bünden, die ihre extremistischen Ideologien öffentlich äußern oder leben. Und drittens das mehrheitliche Beschließen einer Liste auf dem jährlichen DVT-Konvent, welche die unvereinbaren und ausgeschlossenen Bünde beinhalten soll. Ähnlich wie die zuvor erwähnten Mädelschaften unternehmen wir nun eine Reise ins Jahr 1935. Wir blicken jedoch mit anderen Gedanken auf die Zeiten des Nationalsozialismus. Denn ähnlich wie heute hätte der 27. Juni 1935 ein schöner Sommertag sein können. Doch stattdessen bleibt uns der 27. Juni in Erinnerung als Tag, an dem die SA das Herwegbad in Mannheim brutal überfiel. Alles schien wie ein normaler Sommertag, bis die Nazis scheinbar aus dem Nichts jüdische Menschen gewaltsam aus dem Sommerbad in Mannheim vertrieben. Karin Strobel von Marchivum, dem Mannheimer Stadtarchiv, berichtet von dem erschütternden Ereignis.
Am 27. Juni 1935, also ein schöner Junitag, da ist das passiert. Also es ist ein Bild des Herbergbads am Rhein und da steht auch an der Seite der Schriftzug Familienbad. Es war eins der größten und schönsten Bäder am Rhein gelegen, eine Holzkonstruktion für Menschen bis 2000 Badegäste. Das war privat geführt, es war also kein öffentliches Bad. Jüdische Menschen waren schon 1934, war ihnen verboten, in städtischen Bädern zu baden, aber die privat geführten Bäder, die konnten ja selber entscheiden bis zum Eintritt der Nürnberger Gesetze. Also der Zeitzeuge hat auch berichtet, dass an dem Tag, wo der Überfall war, etwa 40% der Besucher jüdische Menschen gewesen sind. Und Sie sehen den Eingangsbereich, wo man über einen Steg vom Ufer auf das Bad draufkommt. Das ist praktisch eine Holzkonstruktion, die liegt auf dem Wasser. Und in der Mitte ist man direkt im Rheinwasser. Und außenrum sind die Umkleidekabinen und die Sonnenterrassen und das Restaurant. Und über diese Stege kommt man eben direkt rein, so ein bisschen wie ein Kreuzfahrtschiff. Und man sieht eben 2 Eingänge. der hintere Eingang, da ist ein Steg, da stehen mehrere Männer in Zivilkleidung, die haben die Arme verschränkt und gucken auf den anderen Steg, wo vor allem junge Menschen, also Jugendliche, die meisten sind noch in Badekleidung. Ein Mädchen trägt hier Kleider über dem Arm, die anderen sind teilweise barfuß, noch mit Badekappen, wie sie eilig über den Steg laufen. Vorne dran ist noch ein Schild, wo steht Badepreise. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine Gruppe, die es etwas eiliger hat, wieder rauszukommen, weil vielleicht der Bus wartet. So im ersten Moment wirkt es als relativ harmlos, das Bild. Aber wenn man dann die Zeitzeugenberichte liest, dann hat sich das ganz anders abgespielt. Um es dann einzuordnen, das ist praktisch die Szene, da war das Schlimmste schon vorbei. Also das heißt, das ist in dem Moment, wo ein Teil der Badegäste dann nach dem Überfall das Bad verlässt. Also es war so, dass die Zeitzeugen berichten, dass ein ganz normaler Badetag, man hat seinen Spaß gehabt und plötzlich hätte man Schreie gehört und Rufe. Und da wäre eine Gruppe von mindestens 20 Männern gewesen. Wie sich später herausgestellt hat, waren das SA-Männer in Zivil. Es sollte den Eindruck erweckt werden, dass da die normale Zivilbevölkerung kommt und aufräumt, was eben nicht der Fall war, sondern es waren SA-Leute und die riefen dann vor dem Bad, also die waren noch nicht drin, haben sie so im Chor skandiert: kein Judenschwein im deutschen Rhein. Das haben sie da so skandiert und die Familie Herbeck hat versucht, die Situation zu beruhigen, die wegzudrängen, den Eintritt zu verwehren. Es gibt ja diese zwei Stege, insofern haben sie da einfach versucht, aber es wurden dann zu viele, es kamen wohl noch ein paar. Die haben sich dann reingedrängt und der Karl Herbeck, der Besitzer des Bades, hat die Sturmglocke geläutet, um seine Badegäste zu warnen. Und dann sind die da reingestürmt und haben wahllos angefangen, die Dinge zu zertrümmern, Menschen zu schlagen. Die haben heißes Wasser aus der Kaffeemaschine auf Badegäste gegossen. Sie haben Tischbeine herausgerissen, um Menschen damit zu prügeln. Haben sie mit Stiefeln getreten, haben männlichen Badegästen die Hosen runtergerissen, um zu gucken, ob sie beschnitten sind. Und haben Menschen in die Bassins gestoßen, aber auch in den freien Rhein, was ja nicht ganz ungefährlich war. Der war ja auch damals stark befahren. Also das heißt, es war ein großer Gewaltakt und es entstand Panik, vor allem unter den Kindern und Jugendlichen. Die wollten alle schnell ihre Klamotten haben und fliehen. So entstand ein riesiger Tumult, sodass man natürlich auch noch aufpassen musste, dass man nicht selber im Tumult verletzt wurde. Und wir wissen definitiv, dass einige freiwillig in den Rhein gesprungen sind, um sich zu retten. Wenn überhaupt bekleidet, dann höchstens in Badehose. Einer war sogar nackt, weil er nichts mehr anhatte und ist dann 2 Kilometer runter, flussabwärts geschwommen, dort an Land gegangen und musste dann mit dem Taxi nach Hause fahren. Und danach hieß es dann eben, dass nun allen jüdischen Menschen grundsätzlich das Baden verboten wird, weil damit es eben keine Unruhen mehr gibt. Also man hat ja den Eindruck erwecken wollen, die Bevölkerung hätte das gemacht. Die Bevölkerung wolle nicht, dass jüdische Menschen in Bädern sind, in öffentlichen, und deswegen wurde es grundsätzlich verboten. Vor Einführung der Nürnberger Gesetze. Was ja gar nicht gestimmt hat, denn in den 2 großen Bädern, im Arnoldbad und im Herbeckbad, waren beide Gruppen gemischt, vor allem auch, weil man ja gar nicht wusste, wer ist Jude und wer nicht, oder Jüdin. Und es wird auch von allen, die das erlebt haben an dem Tag, es waren eben viele Kinder und Jugendliche und viele von ihnen konnten emigrieren und die haben dann eben im Nachhinein darüber berichtet. Und alle haben auch gesagt, sie werden das nie vergessen. Also das war so ein einschneidendes Erlebnis von jetzt auf nachher, von dem heiteren Badevergnügen hin zum Einbruch der brutalen Gewalt, des Überfalls und der daraus folgenden Ausgrenzung. Das blieb jedem ins Gedächtnis. Das ist nur später so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil dann mit den Ereignissen der Novemberpogrome, der Verfolgung, der Deportation und Ermordung war das jetzt halt so eine Episode, die man in der späteren Erzählung nicht mehr so wichtig genommen hat, obwohl das aus heutiger Sicht gesehen ein katastrophales Ereignis war.
Das war ein kurzer geschichtlicher Exkurs zum 27. Juni 1935. Der Tag, an dem die SA das Herwegbad in Mannheim scheinbar aus dem Nichts überfiel und JüdInnen unter skrupelloser Gewaltanwendung vertrieb. Im Anschluss sollte JüdInnen dann der Zutritt zu Schwimmbädern generell untersagt werden. Ein weiteres Mittel zur Vertreibung und Auslöschung der jüdischen Bevölkerung in den Zeiten des Nationalsozialismus. Doch vom Jahr 1935 zurück in eine bessere Gegenwart, auch wenn es nun ähnlich bedrückend weitergeht. Denn an dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Karl Teichmann. Karl Teichmann wurde am 23. August 2008 in Leipzig von einem Neonazi so schwer geschlagen, dass er 2 Wochen später im Krankenhaus verstarb. In der Nacht nach einer Neonazi-Demonstration unter dem Motto Todesstrafe für Kinderschänder, organisiert von den neonazistischen Freien Kräften, fanden 2 junge Männer Karl Teichmann im Park hinter der Leipziger Oper. Karl Teichmann war obdachlos. Dieser Umstand alleine reichte dem Täter, um Karl Teichmann im Schlaf 2-mal zu attackieren. Im Urteil hieß es, aus seiner schlechten Laune heraus störte ihn der Anblick des schlafenden Mannes, dessen Schlafplatz er willkürlich als unpassend bewertete. Zitat Ende. Am 27. März 2009 verurteilte das Leipziger Landgericht den 18-jährigen Neonazi wegen heimtückischen Mordes zu einer Gefängnisstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten. Das Gericht wertete den Mord nicht als rechtsradikal motiviert. Die Polizei stempelte den Mord an Karl Teichmann als normale Straftat unter Alkoholeinfluss ab. Wir erinnern an Frank Bönisch. Frank Bönisch wurde am 24. August 1992 in Koblenz von einem Neonazi mit einer Schusswaffe ermordet. Der szenebekannte Skinhead, der zur Tatzeit der Deutschen Front Koblenz zugerechnet wurde, feuerte ein ganzes Magazin seines Revolvers auf eine Gruppe von Punks und Obdachlosen. Frank Bönisch wurde dabei getötet. Obwohl das Gericht in seinem Urteil zu der Einschätzung gelangt, dass der Neonazi aus Hass auf Obdachlose und sozial Randständige gehandelt hat, wird Frank Bönisch bis heute nicht als Todesopfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Marcel W. Marcel W. wurde am 24.08.2008 in Bernburg über viele Stunden von einem Neonazi misshandelt, ehe er an seinen Verletzungen starb. Der Täter hatte sein Opfer bereits im vorherigen Jahr zusammengeschlagen. Mit der tödlichen Attacke wollte er eine Zeugenaussage seines Opfers verhindern. Der Täter war als rechtsradikaler Gewalttäter polizeilich in Erscheinung getreten. ZeugInnen betonten während des Gerichtsprozesses die feste Verankerung des Täters in der Neonazi-Szene. Das Landgericht Magdeburg verurteilte den Täter zu 8 Jahren Jugendstrafe. Die Richter sahen in dem Mord kein politisches Motiv. Das bedeutet, dass Marcel W. bis heute nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt ist. Wir erinnern an Döndü Satir, Songül Satir, Ümit Satir, Zigdem Satir, Celiha Turhan, Rasim Turhan und Tarik Turhan. In der Nacht vom 26. auf dem 27. August 1984 wurde in einem Wohnhaus, in dem überwiegend aus der Türkei stammende Menschen wohnten, Feuer gelegt. Bei diesem Brand kamen 7 Menschen ums Leben, weitere 23 wurden verletzt. Nachdem die Täterin lange nicht ermittelt werden konnte, gestand im Jahr 1994 im Rahmen einer anderen Ermittlung zu einem Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Duisburg-Hamborn die Angeklagte auch die Tat in Wannheimer Ort. Als Tatmotiv wurde Pyromanie ermittelt und die Täterin mit Urteil vom 30. Dezember 1996 in die Psychiatrie eingewiesen. Obwohl sich beide Taten gegen ImmigrantInnen richteten, wurde ein politisches Motiv der Täterin ausgeschlossen. Stattdessen wurde ein Bandenkrieg zwischen TürkInnen und JugoslawInnen für den Anlass gehalten. Seit 2018 engagiert sich die Initiative Duisburg 1984 für eine hinreichende Aufklärung. Alle der Ermordeten sind staatlich nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier, wie versprochen, noch ein paar interessante Veranstaltungstipps. Für den ersten Veranstaltungstipp solltet ihr erstmal wissen, was Adbusting bedeutet. Ich wusste es nämlich nicht, als ich die Veranstaltung gesehen habe. Adbusting ist eine Form der Straßenkunst, wo Werbeplakate mit Farbe, Papier und so weiter so verändert werden, dass die ursprüngliche Botschaft nicht mehr erkenntlich ist. bei dem Workshop, der am 29. August um 19 Uhr in Berlin in der Marischstraße 1 stattfindet, lernt ihr, wie Adbusting funktioniert und darüber hinaus wird Raum für Diskussion sein, was Werbung eigentlich ist und ob das Adbusting für eine emanzipatorische Praxis geeignet ist. Wenn ihr am 29. August keine Zeit habt, ist das übrigens kein Problem, denn am 2. September findet die Veranstaltung nochmal statt, dann aber um 19.30 Uhr. Nächste Woche Sonntag findet am 8. September in Prenzlau eine Antifa-Demo unter dem Motto Hinterland heißt Widerstand statt. Falls ihr euch dafür interessiert oder generell Fragen dazu habt, wie sich die antifaschistische Arbeit nordöstlich von Berlin gestaltet, könnt ihr am 29. August eine Infoveranstaltung dazu besuchen. Die findet in Berlin am Markgrafendamm 24C in Form eines netten Abends ab 20 Uhr im Sektgarten statt. Der Initiativkreis Riebeckstraße 63 in Leipzig setzt sich für einen Gedenk-, Lern- und Begegnungsort auf dem Gelände der ehemaligen städtischen Arbeitsanstalt ein. Zu ihrer Arbeit gehört auch die Organisation von Rundgängen über das Gelände, wo ihr Einblicke in die 130-jährige Geschichte des Komplexes bekommt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Alltag der Betroffenen anhand biografischer Beispiele. Der nächste Rundgang ist am Samstag, dem 31.08. von 14 Uhr bis 15.30 Uhr in der Riebeckstraße 63. Wie auch schon in einem unserer Magazine zur Sprache kam, findet momentan die Internationale Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen statt. Anlässlich dessen ist am Sonntag, dem 1. September von 13 Uhr bis 17 Uhr im Berliner Infoladen in der Schererstraße 8 eine Veranstaltung geplant. Es werden Texte und Erfahrungen ausgetauscht und bei Essen und Getränken kann man selbst auch Briefe an Gefangene schreiben. Für weitere Informationen könnt ihr auf der Website infoladenscherer8.noblogs.org/ vorbeischauen. Das Queer-Owned Dojo/Gym in Leipzig hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen Menschen einen Zugang zu verschiedenen Bewegungsformen zu verschaffen. Das dort praktizierte Selbstverteidigungssystem Krav Maga wird deshalb auf verschiedene Bedürfnisse und Lebensrealitäten angepasst. Der Fokus in den allwöchentlichen Kursen liegt auf alltagsnahen Situationen. Jeden Dienstag um 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Feuerbachstraße 13 könnt ihr gegen den Eintritt von 10 bis 15 Euro daran teilnehmen. Mehr Infos erhaltet ihr bei Bedarf unter www.prisma-empowerment.com. Am 4.9.2024 von 19.30 Uhr bis 22 Uhr laden die Fachstelle Migration der Diakonie Leipzig und die Leipziger Lokalgruppe des Vereins Rosa Rolling Safe Space zur kostenlosen Veranstaltung Meine Worte brechen eure Grenzen, Solidarität und Widerstand ein. Und zwar in Leipzig in der Karl-Liebknecht-Straße 46. Dort bekommt ihr die Möglichkeit, die Autorin und Menschenrechtsaktivistin Pawana Amiri kennenzulernen. Als geflüchtete Frau aus Afghanistan schreibt sie über Flucht und Migration und setzte sich aktiv für bessere Lebensbedingungen und Menschenrechte auf Lesbos ein. Es wird bei dieser Veranstaltung keine normale Lesung geben, sondern eine lyrische Performance mit begleitender Fotoausstellung von Amiri, damit man so einen noch tieferen Einblick in ihre Erlebnisse und Kämpfe gewinnt. Und zu guter Letzt noch der Hinweis auf das große Aktionscamp, das vom 3. bis zum 8. September in Kiel, einem der Rüstungs- und Militärhotspots in Deutschland, gegen die zunehmende Aufrüstung protestieren wird. Besucht gerne die Seite rheinmetallentwaffnen.noblogs.org. Da könnt ihr euch über alles Weitere wie die Anmeldung oder über mögliche Fahrgelegenheiten informieren. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 29. August 2024. Und denkt immer dran, bleibt solide antifaschistisch.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?